Wer bist du? Was macht dich aus? Was ist deine Identität? Ich weiß nicht, wie er jetzt so spontan auf diese Frage antworten würde, aber unsere Antworten haben enorme Wichtigkeit auf unseren Glauben und auch wie wir ihn erleben und wie wir ihn leben. Als Gottes Kinder sollten unsere Antworten darauf, wer wir sind, was uns ausmacht oder was unsere Identität ist, immer Gottes Antworten sein. Egal auch, was unser Gemüt zu uns sagt, ist wichtig, dass wir uns da nicht von unseren Gefühlen leiden lassen, sondern von Gottes Wort. Es ist so wichtig, dass wir unsere Stellung in Gott wissen, sonst leben wir ganz stark an dem vorbei, was Gott für uns vorbereitet hat. Und auch seinen Weg können wir nur schwer oder überhaupt nicht gehen. Und darum soll es heute gehen. Und das Markus-Evangelium liefert uns in Kapitel 3 ab Vers 14 auf die Antworten auf diese Fragen. Und nicht nur das, es zeigt uns auch, wie unser Leben mit Gott aussehen kann und auch aussehen soll. Ihr könnt alle mal aufschlagen, Matthäus-Evangelium 3. Matthäus gesagt. Also, Markus-Evangelium. Ich lese mehr Matthäus-Evangelium. Aber heute ist mal Markus-Evangelium dran. Wie gut, dass mal Alex hier ist. Also, Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 13 und 14. Und Jesus stieg auf einen Berg und rief zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12 von ihnen, damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben. Wer die Evangelien schon mal gelesen hat, der weiß, dass Jesus immer begleitet war von einer großen Schar von Menschen. Es waren manchmal ein paar hundert, manchmal waren es sogar ein paar tausend. Manchmal musste sogar zum Predigen auf dem Boot flüchten, um überhaupt vor ihnen sprechen zu können. Und da waren alle Gesellschaftsschichten dabei. Die Ungebildeten, die Verstoßenen, aber es war auch die High Society dabei. Die Hochtheologen, die Reichen, die Gebildeten. Und ich finde diese Stelle so ein Hammer, dass Jesus von dieser ganzen Schar von Menschen gerade diese 12 ausgesucht hat. Weil sie haben wenig mitbringen können. Sie gehörten zu den Ungebildeten, die einfachen Berufen nachgingen. Aber Jesus hat sie ausgewählt, genau diese 12. Und ich kann das sagen, in der heutigen Zeit, auch in christlichen Kreisen, wären, glaube ich, diese Jünger nicht ausgewählt worden. Er wählte sie nicht wegen ihrer Fähigkeiten aus, wegen ihrer Ausbildung, wegen ihrer Talente, nur allein wegen ihrer Botschaft, Jesus mit ganzem Herzen zu folgen. Und vielleicht war es auch das der Grund, warum er sie gerade deshalb die ausgewählt hat. Weil oft sind es viele Sachen, die uns ablenken, einfach Gott zu folgen. Und wenn man wenig vorzuweisen hat, dann ist man auch davor gefeit, vor Selbststolz oder Hochmut. Und die haben eigentlich die besten Eigenschaften gebracht, einfach sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und jetzt wäre es mal interessant, diese 12 Jünger mal genauer anzuschauen. Aber heute soll es ja um uns gehen, um dich ganz persönlich. Denn du bist auch auserwählt. Und es ist mein Wunsch für uns heute. Ich habe jetzt die Predigt ein bisschen kurz gehalten. Jetzt müsst ihr eigentlich doch grinsen, oder? Weil ich wollte euch nur so einen kleinen Impuls mal geben, was es einfach heißt, vom Allerhöchsten auserwählt zu sein. Und der Predigttext, der predigt auch, ist auch praktisch für eine klassische kleine Punktepredigt. Sei bei ihm, verkünde das Evangelium, du hast himmlische Vollmacht. Chronologisch fangen wir logischerweise beim Punkt 1 an, sei bei ihm. Und Jesus stieg auf einen Berg und ruft zu sich, die er bei sich haben wollte. Und so wie Jesus damals Petrus, Johannes, Jakobus und auch die anderen angeschaut hatte und zu ihnen sagte, ich habe dich erwählt, zu meinem engsten Kreis zu gehören, folge du mir nach und lerne von mir. So hat er auch dich ganz persönlich erwählt, sonst würdest du nicht heute hier sitzen. Wenn du jetzt vielleicht denkst, ich weiß nicht, ob jetzt jeder hier schon Jesus als sein Erlöser angenommen hat, zum Beispiel jetzt sagst du, ja, ich bin doch noch kein Christ, warum sitze ich dann hier? Ich glaube, Gott kann das trotzdem hier diesen Moment geschaffen haben, dass du gerade hier heute hier bist, um dich auszuwählen, um das auch zu dir zu sagen. Und egal, wie du drauf warst, wie deine Vergangenheit war, es gab für Jesus keinen Grund, dich nicht auszuerwählen. Es gab aber einen Grund, warum er dich auserwählt hat. Und es war derselbe Grund, warum er am Kreuz übelst für dich verreckt ist. Entschuldigt, aber sterben kann man dazu nicht sagen. Wir haben das vor ein paar Jahren gesehen, als die Passion Christi rauskam und viele haben sich empört. Das ist der brutalste Film, wie kann man sowas zeigen? Aber ich glaube, das war der größte Liebesfilm, der je in den Kinos gekommen ist. Und der Grund war, weil er dich über alles liebt. Und du bist aus Liebe erwählt und berufen. Und Jesus' größter Traum ist, dass du nicht nur bei deiner Erlösung stehen bleibst, sondern dass du ihm nachfolgst und von ihm lernst. Er möchte, dass du zu seinem engsten Kreis gehörst, wie die 12 Jünger damals. Das ist so eine unglaubliche Botschaft, oder, heute Morgen? Das ist, glaube ich, die beste Botschaft, die du heute hörst vielleicht. Dass du auserwählt bist, zu seinem engsten Kreis zu gehören. Das ist das Beste, was ein Mensch tun kann. Sag das doch mal zu deinem Nachbarn. Du bist auserwählt, zu Jesus engsten Kreis zu gehören. Jeremia 17,7. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Jesus ist der Einzige, in dem wir in unserem Leben Stabilität finden. Und ich stehe hier als bestes Beispiel. Bevor ich noch Christ war, war mein Leben total kaputt, vor allen Dingen mein Innerstes. Und als ich Christ wurde und angefangen habe, in seinem Wort zu leben, mich von ihm gebrauchen zu lassen, einfach in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, wurde Johannes 8, Vers 13 bis 42 zur Realität in meinem Leben. Wenn in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Es ist so wichtig, dass wir in einer so engen Beziehung zu Jesus leben, wie die Jünger damals. Dass wir von ihm lehren lassen, durch sein Wort mit ihm reden, offen sind. Für sein Reden zu uns. Jesus ist zwar nicht mehr körperlich anwesend bei uns, so wie es damals bei den Jüngern waren, aber glaubt mir, die Jünger hätten uns beneidet für unsere Ausgangslage. Denn Jesus lebt jetzt in uns durch seinen Geist. Und Jesus stieg auf einen Berg und ruft zu sich, die er bei sich haben wollte. Und er ruft auch uns, dich ganz persönlich, jeden Tag aufs Neue, mit ihm zu leben und dich von ihm lehren zu lassen. Und nicht nur das, wo wir bei Punkt 2 wären, verkünde das Evangelium. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12 von ihnen, damit er sie aussende zu predigen. Wenn dein Freund zu dir kommt, so ein richtig guter Freund, so dein bester Freund, und er hat ein großes Problem, ich glaube doch, dass ihr ihm dann helfen würdet, oder? Eine andere Frage. Für wen von euch ist Jesus der beste Freund? Mal Hände hoch. Unser bester Freund hat ein Riesenproblem. So ein großes Problem hat noch keiner eurer Freunde gehabt. Ein Problem, das ihn noch mehr Schmerzen bereitet, wie sein Sterben am Kreuz. Draußen in der Welt gehen Menschen ewiglich verloren, weil sie ihn nicht kennen. Und deshalb hat er unter anderem die Jünger, damals wie uns auch heute, dich ganz persönlich berufen, sein Jünger zu sein. Weil er deine Hilfe braucht. Wir haben den, der die ganze Welt retten kann. Dein Nachbar, Arbeitskollege oder auch Bekannte von dir und so weiter. Die Menschen soll es hören, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sie liebt und der sie retten kann. Und es ist wichtig, dass sie das nicht nur hören, sondern dass sie das auch bei uns sehen, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist. Darum ist der Punkt von 1 so wichtig, dass wir in enger Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort leben. Ich rufe jetzt nicht auf zur Mission, sondern dass wir erkennen, dass es viele Menschen um uns herum gibt, die ein Riesenproblem haben. Und Jesus möchte durch dich diese Menschen in deinem und ihrem Alltag begegnen. Jesus ist der König der Könige. Er sitzt mit Gott auf dem Thron Gottes und herrscht. Er bräuchte bestimmt nicht unsere Hilfe. Aber er hat sich nicht andere Möglichkeiten oder die Engeln ausgesucht, sondern er hat sich dich ganz persönlich ausgesucht. Wenn es ihm darum ginge, dass wir uns hier nur in der Gemeinde immer versammeln, ihn anzubeten, oder wenn es nur um die Gemeinschaft mit Gott ginge, ich glaube mir, dann hätte Gott einen ganz anderen Weg gewählt. Dann hätte er uns bei unserer Bekehrung direkt sich zu sich genommen. Aber Jesus hat uns hier gelassen, nur aus dem einzigen Grund, um ihn zu dienen, um Reich Gottes zu bauen. Und dafür bekommen wir die ultimative Ausstattung, wo wir bei Punkt 3 schon wären. Du hast himmlische Vollmacht. Der Predigttext endet mit, und Vollmacht zu haben. Ich habe mit Absicht den Punkt genannt, du hast himmlische Vollmacht, nicht nur du hast Vollmacht. Denn wir haben nicht von irgendjemand Vollmacht bekommen, sondern von dem, der die ganze Welt retten kann und der die Welt geschaffen hat. Im Himmel ist so viel Reichtum und steht jedem von uns ganz persönlich zur Verfügung. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Reichtum. Und dieselbe Kraft, die jetzt zur Verfügung stand, steht jedem von uns zur Verfügung und das nicht begrenzt. Johannes 3, 34 bis 35, und er, Jesus, spricht Gottes Wort, denn Gott gibt ihm seinen Geist ohne Einschränkung. Und uns hat Gott denselben Geist gegeben, warum soll er ihn dann mit Einschränkung geben? Heißt es doch in Johannes 14, 12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun. Gott hat uns so viel gegeben. Er hat so viel in uns hineingesteckt. Er hat uns sein ganzes geistiges Reichtum anvertraut. Er hat es persönlich in uns hineingelegt. Das ist so unvorstellbar, oder? Die ganze Bank Gottes sozusagen steht dann zur Verfügung. Und da gibt's keine Bankkrise oder Finanzkrise. Das ist fest. Aber wir müssen uns fragen, gerade in Deutschland, warum wir in Deutschland dann in so einer geistigen Armut leben. Viele Christen in unserem Land sehen sich nach geistigem Aufbruch und ich kehre bestimmt auch dazu. Und es ist so wichtig, dass wir da auch dranbleiben. Das lehrt auch uns die Bibel, dass wir uns nach Gottes Kraft ausstrecken. In Apostelgeschichte steht dazu ein Gebet der Jünger, in Apostelgeschichte 4, Vers 30, zeig deine Macht, lass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Aber es kann auch die Gefahr bestehen, dass wir in einem geistigen Wartesaal verharren. Es ist auch wichtig, dass wir konkrete Schritte gehen. Der Evangelist Werner Nachtigall, den ich vor letztes Jahr, vor ein paar Monaten kennengelernt habe, und das ist jemand, der mich echt begeistert hat, weil es vielleicht auch der erste Christ, den ich überhaupt kennengelernt habe, stand, der das erlebt, so wie die Jünger damals. Der geht auf die Straße mit Teams, die bekehren sich massisch in Deutschland, die Kranken, die kommen, werden geheilt. Es ist unglaublich, was ich von ihm so gehört habe. Einfach, da kommen Leute mit dem Rollstuhl zur Evangelisation und gehen danach zu Fuß nach Hause. Und er hat dazu gesagt, wir sollten nicht nur nach Erweckung beten, sondern auch erwecklich leben. Oder einem anderen Satz, wer Erweckungsfeuer will, muss bereit sein, das Brennholz dafür zu sein. Und es ist so wichtig, Erweckung wird oft so verstanden, ja, das ist so was, was vom Himmel kommt und dann ist voll die Power da, aber es ist schon alles da. Die Erweckung hat vor 2000 Jahren begonnen. Da hat sich der Himmel geöffnet, der Vorhang hat sich zerrissen. Und es ist wichtig, ich denke, Erweckung ist was, wo wir persönlich losgehen, wo wir aufhören, für was zu beten, was schon da ist, sondern unseren Auftrag mal hinterfragen, für was sind wir überhaupt hier geblieben? Warum hat uns Gott jetzt nicht direkt, wo wir uns bekehrt haben, zu sich genommen? Ich denke, wir sind zu was Großem berufen. Und ich denke, das ist für mich Erweckung, dass wir einfach losgehen. und das gebrauchen, was wir haben. Und ganz wichtig, dass wir uns auch nicht darauf konzentrieren, dass das alles in der Gemeinde, im Gottesdienst geschieht. Oft, ich kenne das ja, ich war auch oft so drauf, ja, Gemeinde, da muss der Lobpreis gut sein, die Predigt muss super sein und da muss einfach Power sein und da muss Salbung sein und so. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich denke, wir sollen uns nicht so darauf geschehen, dass es alles in der Gemeinde geschieht, weil ich denke, es ist mir so wichtig geworden, die Gemeinde ist so ein Versammlungsort der Heiligen einfach, um ihn anzubeten, um voneinander ermutigt zu werden, um auf ihn zu hören. Weil ich denke, das ist schwierig, wenn wir uns nur konzentrieren auf die Gemeinde, weil ich denke, das Evangelium gehört auf die Gassen unserer Stadt und in unseren Alltag hinein. Das Reichtum Gottes steht uns zur Verfügung, um Reich Gottes zu bauen. Und nicht, dass wir gestreichelt werden oder gute Erfahrungen machen im Gottesdienst. Du bist auserwählt, um Reich Gottes zu bauen. Und dafür stellt der Gott sein Reichtum zur Verfügung. Und ich denke, das ist vielleicht der Grund, warum wir in Deutschland nicht die Kraft erleben Gottes wie in andere Länder. Weil in andere Länder wie in Afrika oder sonst wo oder in China gibt's ja momentan eine große Erweckung auch. Ich habe jetzt von einem jüngsten Heilungsevangelisten erlebt in China, der mit seiner Mutter, weil er noch alleine das gar nicht schafft, von Haus zu Haus geht und für die Menschen betet. Und die Leute bekehren sich durch diesen Junge. Und die Menschen werden geheilt durch ihn, durch das Gebet. Und was schätzt er denn, wie alt der Junge ist? Der ist 5 Jahre alt. Und es geschieht überall in der Welt. Und das ist, weil die Leute einfach aufstehen und einfach ihren Auftrag wahrnehmen. Und ich denke, hier in Deutschland wird man die Zeichen Wunder auch erleben, wenn wir einfach unseren Auftrag wahrnehmen würden. Weil wenn wir uns immer nur in unserer Gemeinde verstecken und versammeln, dann ist es schwierig, die Macht Gottes zu erleben. Da kann man auch suchen, in die charismatischen Gemeinde gehen. Vielleicht ist da vielleicht mehr Power da oder so. Aber ich denke, erst werden wir es erleben, wenn wir unseren Auftrag ausführen. Und wie gesagt, der Reichtum Gottes steht uns zur Verfügung, um Reich Gottes zu bauen. Und wenn wir Reich Gottes bauen, dann werden wir auch das erleben, seine Kraft. Ich finde es interessant, wie die Apostelgeschichte endet. Sie endet mit den Worten: In den beiden folgenden Jahren wohnte Paulus in einer eigenen Wohnung. Er hieß jeden willkommen, der ihn besuchte, verkündete in aller Offenheit das Reich Gottes und predigte das Evangelium von Jesus Christus, dem Herrn. Und niemand versuchte, ihn daran zu hindern. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe, die Apostelgeschichte zu lesen, da habe ich mich oft gefragt, ja, wie geht jetzt weiter? Ist es jetzt weitergegangen? Oder? Aber mir hat so in den letzten Monaten einfach so Gott ermutigt, dass er vielleicht die Apostelgeschichte genau da geendet hat, mittendrin einfach so einen Cut gemacht hat, um uns einfach zu inspirieren, einfach in der Geschichte weiterzumachen. Gott hat mir so vor ein paar Monaten so offenbart, dass er durch mich die Geschichte weiter mal schreiben will. Und ich glaube, er will von jedem Einzelnen, mit jedem Einzelnen das 29. Kapitel schreiben in der Apostelgeschichte. Wir sind das Kapitel der Apostelgeschichte 29. Und Jesus stieg auf einen Berg und ruft zu sich, die er bei sich haben wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestellte 12 von ihnen, damit er sie aussende, zu predigen und Vollmacht zu haben. In diesem Text, in diesen 2 Versen, sehen wir, zu was wir berufen sind. Und er ruft dich heute ganz persönlich aufs Neue. Er ruft uns als Gemeinde. Er wünscht sich einfach, dass wir seinen Traum leben. Und ich denke, dieses Jahr ist ein gutes Jahr, um unseren Glauben mal von Gott auf den Kopf stellen zu lassen. Und ich wünsche mir das einfach. Ich finde es toll, einfach diesen Impuls in der Gemeinde zu sehen mit Jugendarbeit. Und ich denke, dass dieses Jahr ein gutes Jahr ist. Und jedes Tag ist auch ein guter Tag, um für unseren König aufzustehen und seine Bestimmung zu leben. Also unsere Bestimmung in ihm zu leben. Und ich ende jetzt die Predigt mit Auszügen aus dem Epheserbrief. Und ich wünsche mir einfach, dass es Realität wird einfach. Ja, vielleicht, wenn du auch so Hunger hast nach mehr von Gott, wenn du deine Berufung finden kannst, dann lest doch einfach diesen Vers jeden Tag aufs Neue. Gott, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns den Glauben wirkt. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das erfahren, was es heißt, vom Allerhöchsten auserwählt zu sein. Amen.